Teenie-Oase, Preteens-Oase. Hey, das sind heute richtig viele. Super. Jetzt wird es ganz leer hier vorne in der Ecke. Eieiei. Super. Gute Zeit euch. Ja, ich möchte anknüpfen. Also erstmal, wir haben einen Gebetschat. Wer ist da eigentlich drin? Super. Also, wenn ihr da rein wollt, meldet euch bei der Susi Remmers, die kann euch einpflegen, das ist WhatsApp-Gebetschat und da beten wir füreinander. Und ich hatte diese Woche wenig Zeit, Predigt vorzubereiten, normalerweise mache ich das mittwochs und es war einfach nicht möglich und es war auch Donnerstag nicht möglich und erst Freitagmittag, weil bis dahin war die Woche voll und ich wusste gestern, also von daher morgen sind wir den ganzen Tag in Speyer mit dem Leitungsteam für einen Community-Tag von morgens 6 bis abends und das muss unbedingt jetzt geschehen und ich kriegte keinen Anfang. Und dann habe ich im Gebetschat geschrieben, bitte betet für mich, ich kriege keinen Anfang für die Predigt. Und überhaupt, es gibt eine neue Serie, aber irgendwie komme ich nicht rein. Und dann hatte ich das geschrieben und ein paar Minuten später, wow, dann wusste ich es. Ja, genau. Ich möchte anknüpfen zum einen an der Predigt von Astrid letzten Sonntag. Sie hatte über Identität gepredigt und hatte dann so schön kreativ etwas aufgebaut. 5 Säulen unserer Identität und eine Säule war Werte. Und dann möchte ich anknüpfen an der Predigt am Neujahrstag über die neuen Herzen und den neuen Geist. Die Jahreslosung heißt ja, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Als ich mich auf die Predigt vorbereitete, dachte ich am Anfang, gut, ich kann da theologisch gut was drüber sagen, aber das ist dann nicht so alltagsrelevant und im Beten auf einmal merkte ich, wow, das ist eine ungeheure wichtige Botschaft für unsere Welt, für unsere Gesellschaft. Wenn Gott neue Herzen gibt, dann passiert wirklich was Neues. Das ist ja eine Verheißung aus dem Alten Testament und sie wird erfüllt in Jesus. Sie zielt auf den neuen Bund, auf das Reich Gottes. Und von daher geht's jetzt um das Reich Gottes. Und darum, das Reich Gottes einer unserer Kernwerte, der wichtigste Wert ist für unsere Gemeinde, auch für die Bibel. Die ganze Bibel spricht über das Reich Gottes, das kommende Reich Gottes, das gekommene und das vollendete Reich Gottes. Was sind eigentlich Werte? Werte sind das, was man merkt, wenn man in eine Gruppe kommt, was uns prägt, was uns wichtig ist, was man sehen soll oder was man sieht, worüber man oft nicht spricht. Jede Familie hat Werte. Man lebt sie einfach und man spürt sie, wenn man diese Familie kennenlernt. Schwierig wird es erst, wenn zwei verschiedenen Familien heiraten, dann merken sie nämlich, oh, ich habe ein bisschen andere Werte als du. Es ist dann noch krasser, wenn Menschen aus zwei verschiedenen Kulturen heiraten, zum Beispiel afrikanische Kulturen, europäische Kultur, und da merkt man, was Werte sind. Die sind nämlich sehr unterschiedlich und dann muss man darüber sprechen, was ist uns denn gemeinsam wichtig und wertvoll? Was wollen wir leben? Und der erste wichtigste Wert, den wir als Gemeinde leben wollen und der uns aus allen Knopflöchern raus strahlen könnte, sollte, ist Reich Gottes oder das Leben unter der Herrschaft Gottes. Denn nichts anderes ist Reich Gottes. Leben unter der Herrschaft Gottes. Ich hatte am Neujahrstag gesagt, viele von uns sind sicher geschockt immer wieder, wenn wir die Nachrichten sehen über die viele Gewalt, von der wir hören, was es alles gibt, ich meine, weltweit ist es ungeheuerlich, was an Gewalt geschieht in vielen Ländern, in vielen Kontinenten. Und wir sind da ziemlich verschont gewesen über Jahrzehnte und können uns das gar nicht vorstellen. Aber auf einmal ist es auch bei uns und jeden Tag hören wir von irgendwelchen Gewaltdingen. Aber wenn wir dann schauen, ist es jetzt schlechter als früher, müssen wir sagen, nein, es ist auch nicht schlechter als früher. Wenn man Filme sieht aus dem Mittelalter oder aus dem Altertum, da war unglaublich viel Gewalt. Unglaublich viel willkürliche Gewalt. Offensichtlich steckt Aggressivität und Gewalt in uns. Und wir kommen nicht daraus durch die Regeln von außen. Man kann einen gewalttätigen Menschen zwar festbinden, aber sobald man ihn wieder losbindet, ist die Gewalt wieder da. Man kann ihn einsperren und sobald er frei ist, wenn nicht an ihm etwas passiert, ist die Gewalt wieder da. Eine Veränderung muss von innen heraus geschehen, durch erneuerte Herzen, wie unsere Jahreslosung sagt. Dieses ist erfüllt in Jesus. Er ist der Geber neuer Herzen und der Heilige Geist setzt das in uns frei. Der Heilige Geist bringt Erneuerungspotenzial in unsere Welt hinein. Er verwandelt uns so, dass unsere Umwelt, wenn denn der Herr in uns wirkt, staunt über das, was wir einbringen können. Bei der Jerusalemer Urgemeinde ist es so, dass die Leute in Jerusalem sehen, wie sie miteinander umgehen und wie sie leben. Und das veranlasst sie zu kommen. Das ist das, was da anziehend ist. Sie sahen das angebrochene Reich Gottes. Und sie kamen dazu und vertrauten sich ebenso diesem Jesus an. Sie erlebten, dass da etwas anders war als in ihrer Umgebung, die zu der Zeit sehr, sehr gewalttätig war. Da war wirklich Staatsterrorismus in dieser Zeit. Unter den Römern hatten sie unendlich zu leiden. Und da war dann eine Gruppe von Menschen, die durchaus auch international war. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Das war eine internationale Gruppe. Und sie lebten in Einheit miteinander, in Liebe, sie haben miteinander geteilt und das war so anziehend in Jerusalem, dass die Menschen es anzog. Sie sahen das angebrochene Reich Gottes. Denn es geht beim Reich Gottes tatsächlich nicht darum, dass wir der Welt unsere Richtigkeiten und unsere Dogmen predigen. Das mögen sie nämlich nicht. Und darum geht es auch gar nicht. Das hat Jesus nicht getan. Jesus hat seiner Umgebung nicht Richtigkeiten und Dogmen gepredigt, sondern er hat einen anderen Lebensstil gelebt. Und wenn wir uns von Jesus prägen lassen, dann geht es eben um erneuerte Herzen, einen anderen Lebensstil, einen neuen Umgang, neue Prioritäten und neue Haltungen. Und das ist sehr attraktiv für unsere Welt. Ich lese dazu Lukas 17, 20 bis 21. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Die Frage nach dem Reich Gottes ist die zentrale Frage der Pharisäer. Sie erwarteten das Reich Gottes nämlich schon lange. Und da Jesus es angekündigt hatte, wollten sie Näheres darüber wissen. Und Jesus sagt, das Reich Gottes erkennt man nicht an allen möglichen äußeren Zeichen, sondern es ist schon mitten unter euch. Wenn man jetzt verschiedene Bibelübersetzungen liest, zum Beispiel Luther, entdeckt man, dass Luther es anders übersetzt. Er sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ist ein bisschen anders. Vom Griechischen her ist tatsächlich die Übersetzung, die wir gerade gesehen haben, ist mitten unter euch, das ist die griechische richtige Übersetzung. Aber ich glaube, Luther hat dabei etwas ausgedrückt, was sachlich auch richtig ist. Inwendig in uns. Das Reich Gottes ist nämlich mitten unter uns, indem es inwendig in uns ist. Und das Reich Gottes aus uns heraus Streit. Wo ist das Reich Gottes? Da, wo Jesus ist. Und wenn Jesus unter uns ist, ist das Reich Gottes unter uns. Wenn Jesus in uns ist, ist das Reich Gottes in uns. Denn es geht ja nicht um ein territoriales Reich, nicht um ein Territorium, sondern es geht um eine unsichtbare Herrschaft Gottes in uns und durch uns. Überall, wo Jesus regiert, wo Jesus anerkannt wird, ist Reich Gottes. Und das beginnt in unseren Herzen. Es ist da, wo Jesus ist. Es bricht überall dort durch, wo Menschen Jesus begegnen und sich von ihm berühren lassen. Und wo sie durch Jesus dem Vater begegnen. Und wo in seinem Namen Heilung oder Befreiung geschieht und seine Worte etwas bewirken. Insofern ist das Reich Gottes mitten unter uns. Denn die meisten von uns sind ihm begegnet, sind seine Liebe begegnet. Seine Liebe hat uns berührt. Die meisten von uns haben seine Vergebung erfahren, Heilung erlebt, Befreiung erlebt. Und so breitet sich das Reich Gottes aus. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes ist Gottes guter Einfluss, seine gute Herrschaft, die sich ausbreitet durch die, die seine Herrschaft über ihrem Leben gelten lassen und sich selbst unter diesen guten Einfluss Gottes stellen. Von daher kann man das Reich Gottes eigentlich nicht bauen, sondern sich nur zur Verfügung stellen, dass er uns bauen kann zu seinem Reich. Wir sind wie die Steine in seinem Bau. Wenn ich jetzt so kreativ wäre wie die Astrid, dann hätte ich jetzt hier so einen Bau aufgebaut mit lauter Steinen. Und dann könnte man die Namen von uns da draufschreiben auf diese Steine. Und Gott ist der Baumeister, nicht wir. Und jeder ist dann so ein Steinchen in diesem Bau. Und in diesem Bau ist ja, wenn so eine Mauer, bei so Steinen, sind die Steine ja so in der Regel mittendrin, also unten, das haben wir letztes Mal gehört, unten ist das Fundament. Das Fundament ist Jesus. Und da drauf kommen die Steine, die wir sind. Er ist am Anfang und er ist auch am Ende. Anfangsstein und Schlussstein. Und dann ist es so, in dieser Mauer gibt es, wenn ich jetzt so ein Stein bin, ist mein Stein auf anderen Steinen aufgebaut. Die tragen mich. Dann habe ich Steine neben mir. Das sind meine Geschwister. Wir sind auf derselben Ebene. Und dann gibt es Steine, die auf mich raufgebaut sind. Das sind dann die Steine, die ich mittragen darf. Und so baut Gott sein Reich. Ja, das ist das Bild des Baus. Es gibt verschiedene Bilder für das Reich Gottes. Es gibt auch oftmals viele pflanzliche Bilder, also Pflanzen. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, was wächst, oder wie vieles andere. Ja, wenn das Reich Gottes, das heißt die Herrschaft Gottes oder Jesus in uns ist, ist Jesus überall da, wo wir sind. Das heißt, wo wir sind, ist Jesus. Und wenn er in uns wirkt, dann wirkt er durch uns. Und so kann es uns passieren, und das ist, darum bete ich, dass das passiert, dass wir, wenn wir irgendwo hinkommen, uns jemand sagt, boah, da ist so viel Frieden in dir. Und du strahlst Frieden aus. Und wir merken es gar nicht und können nur sagen, okay, das ist Gott. Und das kann überall sein, das kann im Krankenhaus sein. Wenn er in uns ist, dann ist er auch in uns, wenn wir schwach sind, sogar wenn wir krank sind. Und viele von uns können Geschichten erzählen davon, dass sie irgendwann mal im Krankenhaus waren und dann anderen dienen konnten, anderen Kranken oder sogar den Ärzten. Der Martin Böhmann hat erzählt, als er seine Herz-OP hatte, hat er die Ärzte mal gefragt, und wie geht's denn Ihnen? Sie fragen ja, wie geht's Ihnen als Patient? Und dann hat er gefragt, und wie geht's Ihnen heute? Und die waren ganz verwundert darüber, dass ein Patient, dem es auch nicht gut ging zu der Zeit, sie fragt, wie es denn Ihnen geht. Und dann haben sie auch mal ihr Herz ausgeschüttet und Martin hat für sie gebetet. Als Patient für die Ärzte, warum denn nicht? Ich habe es mal erlebt, als ich eine OP hatte, dass da eine Mitpatientin war und wir haben uns auf dem Flur immer getroffen und wir lernten uns näher kennen und ich durfte sie zu Jesus führen. Als Patientin. Und dann, wenn das Reich Gottes in uns ist, wenn Jesus in uns ist, dann ist er einfach überall, egal wo, am Arbeitsplatz, in der Schule, auch an solchen Orten. Es gab eine große Veranstaltung vor 2 Jahren in Nürnberg, Awakening Europe. Die ist ein bisschen an uns vorbeigegangen. Ich weiß nicht, war jemand von uns eigentlich da? Ich glaube nicht. Ich habe es auch erst hinterher mitgekriegt, als sonst hätte ich es beworben. Da waren 12.000 vor allen Dingen junge Leute. Und das hatten junge Leute organisiert von Reading. Und zum Schluss hatten sie tatsächlich, die waren ganz, ganz mutig, hatten ein Riesenstadion gemietet und zum Schluss hatten sie 400.000 Defizit. Dann haben sie sich hingestellt und gesagt, es tut uns leid, also wir werden jetzt die nächste Zeit im Gefängnis missionieren, weil wir haben jetzt 400.000 Defizit gemacht. Aber betet einfach für uns, wir sind dann dort und da können wir ja auch das Wort des Gottes weitergeben. Und dann haben sie aber in dieser letzten Kollekte diese 400.000 Euro zusammengelegt und sie mussten nicht ins Gefängnis. Ist doch toll. Aber sie haben das ganz gelassen genommen, okay, dann werden wir halt im Gefängnis sein und da werden wir auch für den Herrn sein. Also es geht überall. Oder wir erleben, dass Menschen auf einmal besser miteinander umgehen und einander um Verzeihung bitten. Irgendwie passiert es so. Oder dass Leute sich entschuldigen, wenn sie Schimpfwörter sagen, wenn wir da in den Raum kommen, ist mir auch schon mal passiert. Also Reich Gottes in uns. Es gibt Menschen, da ist so viel Heiligkeit in ihnen, dass der Raum von Gott erfüllt ist, wenn sie kommen. Man spürt einfach diese Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Das will er uns schenken. Es sind keine besonderen Menschen, durch die das passiert. Haben wir vielleicht auch schon erlebt im Miteinander, dass jemand zu uns kam aus unserer Gruppe hier und wir haben gespürt, boah, da ist die Heiligkeit Gottes drin. Der war gerade in der Gegenwart Gottes und das strahlt aus ihm raus. Und wir sind vielleicht selber gar nicht so gut drauf im Moment. Und da ist etwas von Gott. Und dann hat es Auswirkungen auf uns. Können wir etwas dazu tun, dass es so ist? Auf der einen Seite nicht, wir können es nicht tun. Und auf der anderen Seite doch, wir können uns erneuern lassen. Wir können ihn wirken lassen. Wir können unsere Herzen erneuern lassen. Und damit sind wir wieder bei der Jahreslosung. Er möchte an unseren Herzen wirken. Und ich glaube, er tut es gerade sehr in unserer Gemeinde. Er hat es letztes Jahr schon getan und er ist dabei, Herzensveränderungen zu machen. Und das ist unglaublich gut. George Ladd, das ist ein Theologe, von dem John Wimber, der Gründer und langjähriger Leiter der Vineyard-Bewegung, ganz viel gelernt hat. Der hat gesagt, das Reich Gottes wirkt still unter den Menschen. Es drängt sich den Menschen nicht auf, es will freiwillig angenommen werden, aber wo immer es angenommen wird, bringt es Frucht, die praktisch identisch ist mit dem Reich Gottes. Noch etwas konkreter, wie kommen wir hinein in den Herrschaftsbereich Gottes? Es geht immer durch Umkehr, durch Buße. Die ist nötig, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe, so beginnt Jesus seine Botschaft, seinen Dienst. Man kann auch sagen, kehrt um, also Buße tun ist nicht in Sack und Asche gehen, sondern kehrt um von allen Wegen ohne Gott zu ihm. Lasst euch erneuern. Und das, glaube ich, gilt immer wieder neu. Es ist nicht einmal ein für alle Mal, sondern es gilt immer wieder neu. Immer wenn wir merken, dass wir mit unserem Leben reden, mit unseren Gedanken, dem Wirken und Willen Gottes entgegenstehen, sind wir eingeladen, neu umzukehren. Das hat zur Folge, dass wir unser Leben Jesus hingeben und umdenken. Römer 12, dass wir unsere Gedanken erneuern lassen und unser Leib, heißt es da, uns, also unser ganzes Leben ihm hingeben, das sei unser vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Und das ist ein lebenslanger Prozess, immer wieder neu. Denn von Natur aus wollen wir ja lieber für uns selber sorgen und unser Leben festhalten und nicht hingeben. daraus folgt, dass wir anders zu handeln beginnen, sich unsere Lebenskultur verändert und sich mehr Jesus anpasst. Das nennt die Bibel Frucht. Und das, genau das braucht unsere Gesellschaft. Das ist nicht etwas für uns, sondern das ist etwas für die Welt. Was könnte das konkret bedeuten in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft? Ich glaube, wir brauchen uns der guten, jesusmäßigen Werte, die wir versuchen zu leben, wo wir auf dem Weg sind, sie zu leben. Wir brauchen uns derer nicht zu schämen, sondern diese Werte sind super, super, super aktuell für unsere Zeit, für unsere Welt, auch für unsere postmoderne Gesellschaft. Zum Beispiel, es verändert ungeheuer, wenn ich die Menschen mit der Liebe Gottes anschaue und wenn ich weiß, jeder Mensch, egal wer, auch die schlimmsten Verbrecher, sind von Gott geliebte Menschen. Wenn ich so in die Welt schaue, dann ist das eine ganz andere Perspektive. Wir haben es von Barbara gehört, in einem ganz privaten, kleinen Raum. Ich habe das auch mal gemacht, meinen Eltern einen Dankesbrief geschrieben. Und das hat so viel verändert an unserer Beziehung. Und es verändert so viel, wenn wir Menschen mit der Liebe Gottes anschauen. Und das geht dann bis zur Feindesliebe. Wir haben so viel zu sagen in unserer Welt, wenn wir Vergebung und Versöhnung leben. Das ist ein ungeheures Erneuerungspotenzial, weil das ist nicht das Normale. Das Normale ist Rache. Das Normale ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vergebung und Versöhnung bringt etwas Neues. Ohne Vergebung und Versöhnung wird die Gewalt immer stärker. Und es ist eine Berufung von uns Christen, Vergebung und Versöhnung in die Welt zu bringen. Es gab ja mal den Karlspreisträger Andrea Riccardi. Das ist ein Christ. Er hat dann auch eine Rede gehalten, wo er unter anderem Paulus zitiert hat. Er hat eine geistliche Gemeinschaft gegründet, Sant'Egidio. Das ist eine katholische geistliche Gemeinschaft in Italien entstanden. Und sie haben diese Berufung, als Friedensstifter in der Welt zu wirken. Und das kriegt man nicht viel mit. Aber sie gehen in Bürgerkriegsländer zum Beispiel und versuchen, Frieden zu stiften. Und sie haben es in verschiedenen Ländern tatsächlich getan und auch geschafft. Mit der Kraft Gottes. Gastfreundschaft ist ein Wert von Jesus. Wir sehen das überall in der Bibel. Da können wir ganz viel von unseren muslimischen Mitbürgern lernen. Die sind gastfreundlich. Wenn man in ein orientalisches Land kommt, dann wird man eingeladen. Und auch wenn die Menschen arm sind, sie teilen. Das ist ein Wert, der bei Jesus ist, auch ganz stark bei Jesus. Ich glaube, wir waren als Land sehr gastfreundlich. Es ist im Moment sehr umstritten, dass wir so gastfreundlich waren. Aber da haben wir einen Wert von Jesus gelebt, indem wir Menschen aufgenommen haben und willkommen geheißen haben. Menschen, die alles verloren hatten. Und es geht darum, das auch persönlich zu leben. Manche haben Familien, wo sie immer jemand dazu einladen und gastfreundlich sind und dann etwas hinüberkommt von den Werten der Familie und der Gast bekommt es mit. Gut reden und segnen, das ist ein Kontrastwert zu dem, was bei uns vor allen Dingen in Deutschland normal ist. Fast alle jammern und stöhnen und klagen und meckern. Segnen heißt lateinisch benedicere. Und benedicere heißt, wörtlich übersetzt, gut reden, wohlreden, richtig reden, Lobpreisen, preisen. Das ist unsere Berufung. Nicht zu meckern, sondern gut zu reden, zu segnen. Könnte ich weitermachen? Wir werden da auch noch über verschiedene Werte sprechen in nächster Zeit. Aber Jesus' Werte, dafür müssen wir uns überhaupt nicht verstecken, sondern da haben wir ganz, ganz viel zu sagen. Und wir müssen der Welt nicht unsere Richtigkeiten um die Ohren hauen, sondern leben, was Gott, was Jesus gelebt hat. Das Zweite, unsere Aufgabe in dieser Welt ist zu beten. 1. Timotheus 2, Vers 1. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Unsere Politiker brauchen Gebet. Das habe ich am Neujahrstag auch schon gesagt. Lasst uns aufhören, über sie zu schimpfen und beginnen, für sie zu beten. Jeden Tag. Um Kraft, um Schutz, um gute Entscheidungen, um Weisheit, um gute Berater. Und zwar quer durch. Einfach für alle, die offiziell die Macht haben. Lasst uns für sie beten. Gebet hat Kraft. Mit Gebet verändern wir die Welt. Drittens, unsere Aufgabe von Gott ist, sein Wort weiterzugeben. Und auch dafür müssen wir uns nicht schämen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, sagt Paulus. Es hat Veränderungspotenzial, Kraft zur Erneuerung. Und ich wünsche mir mit vielen anderen in dieser Gemeinde, dass wir in diesem Jahr, dass viele Menschen Jesus kennenlernen, auch durch uns. Dass einfach in einem Jahr viel mehr hier sitzen, die im Laufe dieses Jahres Jesus kennengelernt haben. Und wir beten, dass da Jesus uns wieder ein Feuer gibt dafür, dass das geschieht. Matthäus 13 lesen wir das Gleichnis vom sogenannten Schatz im Acker. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz. Ein Schatz, der übrigens nicht verrottet, sondern ein Schatz, der bleibt, der nicht zerstört werden kann. So vieles kann uns genommen werden, so vieles können wir gar nichts mitnehmen. Wenn wir sterben, nichts. Unsere Flüchtlinge haben erlebt, dass sie nichts mitnehmen konnten, was ihnen wertvoll war. Unsere Eltern und Großeltern vor 80 Jahren haben erlebt, dass sie alles verloren haben. Meine Mutter hat das erlebt, dass ihr Elternhaus abgebrannt ist. Da war da nichts mehr, gar nichts mehr. Es war alles verbrannt. Und das erleben heute auch viele Menschen in anderen Ländern. Aber wir wissen auch nicht, was mit unseren Gütern ist. Und lasst uns doch diesen Schatz suchen, diesen Schatz, der nicht verrottet. Das Reich Gottes, Jesus. Und der Mann, der diesen Schatz findet, verkauft alles, was er hat, um diesen Schatz zu gewinnen. Und er hat damit einen Schatz, der bleibt, aber es kostet ihn alles. Dazu möchte uns Jesus einladen. Er möchte uns gebrauchen, durch uns unsere Umgebung zu verändern. Und es beginnt bei uns. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese gewaltige Berufung. Ich danke dir für diese gewaltige Botschaft und für deinen Ruf, den du auf uns gelegt hast, auf jeden Einzelnen von uns und als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du uns formst, sodass du uns brauchen kannst und dass du mit dir, mit uns dein Reich bauen kannst und dass wir einen Unterschied machen können. Jesus, und wenn du es tust, dann ist es nicht anstrengend. Du tust es ja in uns und durch uns. Mach uns durchlässig für dich. Mach uns durchlässig für deinen Heiligen Geist. Wirke du an uns. Amen.